zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 245 von Distanz und Gloria. Wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, es ist Freitag, der 19. Juni um 18.39 Uhr. Diesmal stimmt mein Laptop wieder. Ich freue mich sehr, dass der Herr Städt nur oberkörperweise zu sehen ist, denn er trägt wenig bis nichts. Andererseits würde mich das wahnsinnig ablenken, wenn auch nicht verstören. Denn er ist natürlich ein Adonis, das ist ganz klar.
Das sagen alle.
Es ist warm und zwar wie Sau. Dementsprechend wird diese Folge auch unter dem Motto stehen, dass es warm ist. Wir freuen uns aber trotzdem, dass ihr euch auf die Poolnudel gesetzt habt und dazugekommen seid, euch hoffentlich eine kalte Badewanne eingelassen habt oder ein gut gekühltes Getränk zur Hand, um dieser Folge beizuwohnen, einer neuen Folge Distanz und Gloria. Herr Städt sieht aus, als wäre er in seiner Butze in nahe bei Frankfurt, wird uns das aber wahrscheinlich gleich selber erklären. Zunächst aber wie üblich die Frage, wie es ihm wohl gehe.
Also, mir geht es hervorragend. Es ist äußerst warm, allerdings ertragbar. Ja, also draußen ist es wärmer als hier drin. Und zwar deutlich, bestimmt 10 Grad oder so. Also ich würde sagen, hier drin sind es vielleicht 28, vielleicht 30 Grad. Und draußen sind es ja fast 40. Also es ist ja wirklich unnormal. Ja. Also ich meine, in Kelsterbach ist es ein bisschen noch scheinbar wärmer. Also ich bin vorhin Fahrrad gefahren. Und das ist wirklich wie ein Föhn, der auf Heißluft gestellt ist. Also es ist wirklich unglaublich. Ich übertreibe nicht. Also ich gibt Stellen, wenn du über einen Asphalt fährst, wo diese warme Luft von unten, also das ist irre. Wenn du quasi über einen Feldweg fährst, ist es das eine. Aber wenn du dann noch über einen Asphalt, also dann auf einer Straße reinkommst, ist es wie wenn dir plötzlich ein Föhn ins Gesicht tratscht. Unglaublich.
Daran erkennt man immer, dass Sommer ist. Ja? Also wenn man auf dem Fahrrad nicht mehr friert, sondern selbst da schwitzt mit Fahrtwind. Das ist einfach das Crazy. Ja, das ist schon.
Ja, also man schwitzt ja gar nicht. Das wird ja einfach alles davongetragen.
Wobei zur Wahrheit gehört auch, dass es in Leipzig gar nicht so heiß ist. Also es waren heute, glaube ich, 33 in der Spitze. Und ich sag mal so, ich habe, war es letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr 40 Grad in Bologna mitgemacht. Da habe ich ungefähr 200 Meter zu Fuß gemacht und dann haben wir entschieden, wir laufen jetzt hier nicht weiter. Das ist akut gesundheitsgefährdend, sondern setzen uns jetzt hier irgendwo rein und essen was. Und das haben wir dann auch getan, weil du dich natürlich auch nicht die ganze Zeit nur im Schatten bewegen kannst, sondern natürlich auch ab und zu mal in die pralle Sonne musst. Da war das heute noch, sagen wir mal, erträglich, wobei ich heute auch lange gearbeitet habe. Und als wir angefangen haben, war es drin noch sehr, sehr sehr, sehr schön, sagen wir mal. Da war es noch nicht so ultra heiß. Da war es im Raum selber. Wir haben im Kupfersaal geprobt heute fürs Bachfest. War es noch sehr erträglich. Ja.
Ja, aber also wenn man rausgeht, ist ja auch schön, dass es warm wird. Ja. Ja. Also, aber man muss echt aufpassen. Ich habe quasi, bevor ich die Runde angefangen habe, habe ich richtig viel, also habe ich ordentlich was getrunken, weil ich dachte, das werde ich die ganze Zeit brauchen. Und dann, als ich nach den anderthalb Stunden wieder da war, war es auch dringend nötig dann wieder. Es ist wirklich unglaublich, was man da transpiriert, weil wie gesagt, das wird ja sofort weggetragen von dem Fahrtwind und der heißen Luft.
Weißt du, woran ich das erkenne? Dass ich saufe wie ein Pferd und ich muss aber nur aufs Klo.
Ja.
Also genau, normalerweise, wenn ich viel Wasser trinke, dann renne ich auch permanent aufs Klo. Aber wenn es so ist wie heute und du schwitzt es wirklich alles aus, hast du überhaupt kein Bedürfnis. Im Gegenteil, du hast sogar trotzdem noch eine trockene Gusche und permanentes Bedürfnis.
Maulpappe.
Ja, wirklich. Permanentes Bedürfnis nachzulegen und die Wüste Gobi zu wässern.
Ja. Genau. Aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe Bereitschaftsdienst gerade. Es kann also sein, dass jederzeit das Telefon klingelt und ich eilen muss.
Ja. Das wäre mal was Neues. In der Folge.
Ja, das wäre mal was Neues, genau. Ja. Und das hatte ich jetzt die letzten zwei Tage auch schon, ist aber nichts gekommen bisher. Allerdings muss ich dafür in der Nähe vom Flughafen sein, weil ich innerhalb von 90 Minuten da sein muss.
Von 79 Minuten? Und
90.
Achso, ich habe verstanden. Wenn ich innerhalb von 79 Minuten da sein muss, würde ich gerade fragen, was genau, ist das denn für eine krumme Zahl?
Sekunde länger.
Ja, wirklich.
Ja. 90 Minuten. Und es ist natürlich, deshalb bin ich entsprechend ausgeschlafen aktuell. Ja, und das ist, ich wäre natürlich lieber zu Hause, aber andererseits, das ist wie ein Dienst, ein ganz normaler, bei dem man halt nicht genau weiß, ob man eingeteilt wird oder nicht. Und da werden halt mal ein paar Sachen aufgearbeitet, die liegen geblieben sind in letzter Zeit.
Also könnte man sagen, du freundest dich mit dem Standby an?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich doch lieber die Zeit zu Hause gut finde. Ja, ist nicht mein Lieblingsdienst, aber es ist so, dass ich zumindest mal mich wirklich jetzt, also ist verrückt, aber ich kann mich mal ausruhen. Würde ich aber lieber zu Hause machen.
Ja.
Mit der Familie.
Verstehe ich.
Ja, aber es ist, ich will mich nicht beschweren, es gibt wirklich blödere Dienste als den, aber mein Lieblingsdienst ist es nicht.
Dein Lieblingsdienst ist, im Flugzeug zu sitzen und zu fliegen.
Genau, das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Ich komme hier dazu, Sport zu machen, Fahrrad zu fahren, Distanz und Gloria aufzunehmen und eben ein paar Sachen, die man, zu denen ich sonst nicht komme, mal zu machen.
Herr Stett, jetzt habe ich ja heute Probe gehabt mit Rudolf Lutz, dem Bach We Are Family Choir und dem Lufthansa Orchester.
Die waren in Leipzig? Ich werde bekloppt.
Wir spielen morgen Kantate zusammen, ja.
Ah, das ist ja cool.
Und
das ist mir überhaupt nicht bekannt.
Aber ist schade, wenn dir das nicht bekannt ist, weil ich hätte jetzt gefragt, weißt du, wer da so alles mitspielt? Weil da sitzen so Leute drin, wo du denkst, das ist bestimmt ein Pilot. Und natürlich auch andere Menschen, ich sag mal, die normal aussehen. Ja. Aber also, die machen das wirklich toll. Man muss dazu sagen, laut eigener Aussage haben sie vorher noch nie Bach gespielt. Dafür schlagen sie sich sehr tapfer. Zumal mit Rudolf Lutz da vorne natürlich ein absoluter Bach-Profi steht, der denen schon die Klänge und Töne entlockt, die er gerne von ihnen hören will. Auf zum Teil unkonventionelle, aber sehr erfrischende Art und Weise, muss ich sagen. Das ist mal ein ganz anderer Probenstil. Das macht also viel Spaß, war aber auch sehr intensiv. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache morgen. Und es ist, als hätte es jemand so geschrieben, dass ich quasi mit dem Lufthansa-Orchester morgen zusammen musiziere.
Es ist absolut großartig. Also es sind tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, viele Fliegende, aber auch nicht nur Fliegende. Ja, und das ist, wenn ich es richtig begriffen habe, auch deren Freizeit. Also sie kriegen nicht extra dafür frei oder wenig zumindest. Ja.
Ah ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so.
Das wäre nämlich noch eine Frage von mir gewesen.
Genau, also ich weiß es aber nicht ganz genau. Es gibt jedenfalls noch einen Chor, aber der ist nicht so nennenswert wie dieses Orchester. Das ist tatsächlich doch relativ erfolgreich auch.
Ja, ja, also Beethoven gespielt, Mahler gespielt. Ja, ja.
Und genau, also, und auch
spielen,
gut.
Also, spielen nicht schlecht, sind ja, das ist ja wirklich so, ja. Also ist ganz interessant.
Mhm.
Ganz interessante
Konstellation. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist ja eben bei Chören, dass es, ich weiß nicht, wie das Problem, warum es so ist, aber dieser Chor ist nicht ganz so erfolgreich. Warum auch immer. Ich habe ja gerade erst dein Buch gelesen gestern. Ja.
Was eine Überleitung. Ich
fertig gelesen, ja. Und da, wenn man sich diesem Buch widmet und es genau mal betrachtet, dann findet man einige Mechanismen, die einfach von vornherein schon logistisch ausgeschlossen sind bei diesem Chor. Was im Orchester nicht ganz so ein Riesendrama ist, weil es einfach viel, viel mehr Leute sind. Ja, und das ist auch beim Orchester ein bisschen was anderes als bei einem Chor, was dieses gemeinsame Singen betrifft. Ja, wo dieser einzelne Stimmklang und sowas ist ja was anderes bei einem Chor als bei einem Instrument.
Das ist absolut richtig. Herr Stett, jetzt, du tippelst gerade so ein bisschen drumherum. Sag doch, wie hat es ihm gefallen und mach doch mal ein bisschen Werbung, dann muss ich das nicht immer machen, wisst ihr?
Also, nee, mache ich gleich, aber ich will noch sagen, worauf ich hinauskomme. Ich habe ja wirklich nur drumherum getippelt. Also ich glaube, dass es beim Chor eben noch mehr auf die einzelne Person, vor allem wegen der Stimme, ankommt, aber auch im Sozialen ist es wahrscheinlich ähnlich wie im Orchester, aber es kommt doch sehr auf die einzelnen Stimmen und die Fähigkeiten der Leute an.
Naja.
In ein Orchester kommst du ja eigentlich nur rein, wenn du es wirklich drauf hast. Anders geht's nicht. Du musst Orchester spielen können.
Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Individualität im Chor natürlich eine viel größere Rolle spielt. Natürlich kann man sagen, dass ein individueller Klang auch bei einem Orchester eine Rolle spielt, aber für, ich sag mal, ungeschulte Ohren klingt eine gut gespielte Geige von allen ähnlich gut. Während aber natürlich Sänger an ihrer Stimme trotzdem meistens erkennbar bleiben und ihr Individualtimbre natürlich dann noch anders rauskommt, wenn sie da sind oder eben nicht.
Und oft ist es auch einfach so, dass Orchestermusiker, also Leute, die ein Musikinstrument spielen, außerhalb, also nicht die Stimme, sondern ein anderes Instrument spielen, dass die eine andere Erfahrung mit diesem Instrument mitbringen als viele Chorsänger mit ihrer Stimme. Oder Leute, die nicht im Chor singen mit ihrer Stimme. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig in unserer Konstellation, wo wir permanent unterwegs sind und man nie weiß, wer jetzt in der Probe da ist. Ja, Chorsänger üben ja auch nicht so wie Instrumentalisten.
Sollten sie aber. Ja,
genau, machen sie aber nicht. Ja. Fakt ist, sie haben ein anderes Verständnis davon.
Ja, ist richtig.
Und deshalb, also Orchestermusiker, für den ist völlig klar, wenn ich Probe habe, muss ich das Stück können vorher. Sonst brauche ich nicht zur Probe kommen. Und das ist beim Chormusiker was ganz anderes. Und ich glaube, deshalb ist es so schwierig, dass man, wenn man mit so einem diversen individuellen Probenzusammensetzung, mit so einer individuellen Probenzusammensetzung, wie es bei uns jedes Mal wäre, in einem Lufthansa-Chor, nicht wirklich vorankommen kann und auch nicht sehr erfolgreich werden kann. Was wiederum bei einem Orchester eben anders ist, weil sich die Leute anders vorbereiten und weil es da eben nicht ganz so sehr auf die Individualität, es kommt auch darauf an, aber nicht ganz so sehr wie in einem Chor. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb das eben deutlich schwieriger ist, einen Chor da aufzumachen.
Das kann
sein. Wo es auf einzelne, auch Führungsstimmen ankommt.
Zumal man ja auch sagen muss, dass bei euch der Fokus einfach auf vielen Dingen liegt und in seiner Freizeit ein Instrument zu üben ist halt doch leichter als in der Freizeit eben zu singen, wenn man jetzt nur, ich sag mal, in Anführungszeichen nur zu Hause ist oder in Standby ist, sich so 3 Tage im Standby zu befinden und dann vielleicht mal am Gerät rumzufiedeln, das geht, glaube ich, ganz gut, könnte ich mir vorstellen. Ob man sich dann hinsetzt und Chorstücke übt, hast du ja gerade schon gesagt, wage ich eher zu bezweifeln.
Das geht genauso gut, man macht es aber irgendwie nicht.
Und dazu kommt, dass die Logistik in der Tat ja dann doch noch mal ein bisschen eine andere ist und auch der Bedarf. Also während du beim Chor natürlich immer versuchst, mit dem ganzen Material zu arbeiten, ist es beim Orchester schon so, dass du auch über Besetzungen und über Stücke, die bestimmte Besetzungen haben, ein bisschen regeln kannst, wen brauchst du auf jeden Fall und wer ist quasi mal für ein Projekt entbehrlich. Und das zu steuern ist natürlich beim Chor, sagen wir mal, ein bisschen begrenzter möglich, weil du natürlich eine bestimmte Anzahl von Stimmen in der jeweiligen Stimme hast und je mehr du freistellst, desto mehr zerfasert der Chorklang unter Umständen.
Genau, und wir haben ja auch gelernt, dass das auch beim Chor geht, in Kapitel 5 deines Buches, das Repertoire.
Ja.
Und da ist es so, dass man da aber nicht ganz so sehr den Einfluss nehmen kann, weil es dann auch einfach, man muss ja sehr weit voraus planen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist diese Möglichkeit da begrenzter bei einem Chor. Also ich denke mal, da kommen wir der Sache auf den Grund. Wie dem auch sei, es ist jedenfalls so, und ich habe dieses Buch, wie gesagt, gelesen. Angefangen habe ich es tatsächlich in einer Wartepause im Flugzeug. Da gibt es ein hervorragendes Bild, das möchte ich noch mit euch teilen. Das war eine Wartepause, wo quasi keine Gäste an Bord waren, wir quasi zwischen 2 Flügen ein bisschen Freiraum hatten, habe ich mich damit ins Cockpit gesetzt und gelesen.
Herr Stett, würdest du das teilen und mich markieren, dann würde ich das auch gerne cross-posten quasi. Das wäre ja ganz fantastisch.
Genau. Ich werde noch einen Kommentar darunter schreiben, damit nicht irgendwelche Leute denken, dass ich das während des Dienstes mache, sondern es tatsächlich eine Pause war.
Ja.
Und man sieht auch, dass es am Boden ist. Insofern, glaube ich, kann man das machen, ohne sich auch irgendwie aufs Glatteis zu begeben. Jedenfalls habe ich es dann, also da habe ich nur angefangen, weil danach ging es weiter. Da hatte ich bloß 5 Minuten Zeit oder 10. Und dann habe ich den Rest jetzt dann gestern am Stück gelesen. Und hab's auch daran, dass ich es am Stück gelesen habe, sieht man ja, dass das am Stück lesbar ist. Nicht nur von zeitlich her, sondern eben auch, dass man gerne dran bleibt. Ja. Und das hat unter anderem eben mit dem Inhalt zu tun. Ja, interessiert mich eben insgesamt. In vielen Fragen stimme ich zu. also in den meisten habe ich keine Meinung, wo ich nicht hundertprozentig zustimmen kann, aber in vielen stimme ich zu. Und es ist allerdings auch von Kapiteln her so unterteilt, dass man auch mal eine Denkpause hat. Ja, dass man quasi, ist ein roter Faden, ganz klar. Ich muss mit dem allerersten Kapitel, das ist ja sehr eng gefasst, dieser historische Abriss. Ja. Und bei dem merkt man natürlich, dass das für Menschen ist, wo man diese Einordnung sozusagen einfach nur mal kurz überreißt, gell?
Es geht es geht darum, erstmal alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, was überhaupt die Entstehung der Vokalmusik und Chorsingen angeht. Also die Idee dahinter ist quasi, dass alle auf demselben Wissensstand sind für die nächsten Kapitel im restlichen Buch. Also dass im Prinzip man auf das Wissen aufbauen kann, was ist Polyphonie, was ist vielleicht eine Koloratur, so in der Richtung, dass es da keine Fragen gibt, sondern dass man das im Prinzip im ersten Kapitel ein bisschen einfängt. Weil man natürlich davon ausgeht, und so ist das Buch ja auch gedacht, dass es Leute auch an das Thema ranführen soll. Ja, also es ist ja nicht nur für Menschen, die sich auskennen, die dürfen getrost natürlich auch das ein oder andere Kapitel sicherlich auslassen, weil da Sachen dabei sind, die sie wahrscheinlich schon kennen. Wobei mir aber selbst mir bei der Recherche hinterher aufgefallen ist, dass es doch manche Dinge gibt, auch gerade im ersten Kapitel, wo ich, sagen wir mal, einen anderen Wissensstand hatte vorher.
Ja, ich auch, durchaus. Also es ist, ich sag mal so, für das Verständnis des Chores nicht entscheidend, aber es hilft zumindest, ein paar Sachen gerade zu rücken, die man vielleicht in seinem Kopf falsch in Erinnerung hatte. Und es ist natürlich schon sinnvoll, die Kapitel so zu lesen, wie sie da drin stehen, weil ja auch überall eine Idee ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist es so, dass, naja, eben es in deinem Nachwort steht das ja so, dass man da auch durchaus Zustimmung finden kann zu dem, was du da schreibst. Ja? Ist quasi ja nicht nur dafür gedacht, den Leuten das zu erklären, sondern eben auch deine Meinung kundzutun zu vielen Themen. Und so ist es ja auch geschrieben in der Ich-Perspektive. Das ist ja in seltensten Fällen in einem Kompendium so. Das ist ja auch kein Kompendium, wenn man es so möchte. Ne?
Naja, es ist jetzt nicht
das... steht so drin.
Also pass auf, es ist ein Kompendium insofern, als dass es schon eine Ansammlung von meinem Wissen ist, aber es ist halt quasi auf meine Person fokussiert in dem Zusammenhang. Es ist jetzt nicht das klassische Sachbuch, der klassische Almanach. Ne? Es ist, es ist einfach, es hat den Anspruch, wie es draufsteht, ein kleines Kompendium für Chormusik zu sein, für den Chor, wo man einfach vielleicht auch mal Sachen nochmal nachschlagen kann, wenn es um Fragen im Repertoire geht, wenn es vielleicht um Fragen einer Programmgestaltung geht, um vielleicht auch Konzertorte oder Konzertzeiten, was ist vielleicht da sinnvoll. Also gibt es so ein paar Sachen und ein paar Gedanken einfach dazu. Auch das bin ich ja nicht müde geworden, in dem Buch zu formulieren. Das sind halt meine Ansichten und auch die Dinge, die sich in der Arbeit, die ich bisher gemacht habe, als gängig und funktionierend herausgestellt haben. Das kann aber natürlich für jemanden, der, keine Ahnung, in einer anderen Region von Deutschland, außerhalb von Deutschland Chorarbeit betreibt, ja völlig anders sein. Deswegen betone ich das auch immer wieder, dass das im Prinzip meine Ansichten sind und dass man da überhaupt nicht, also die haben überhaupt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern außer jetzt vielleicht im musikhistorischen Abriss, weil das sind ja Fakten, die für jeden gleich gelten, im besten Falle. Aber alles, was so die folgenden Kapitel angeht, da ist dann halt einfach meine Erfahrung geteilt und ich hoffe, dass die Leute sich davon einfach was mitnehmen können und jeder ist da herzlich eingeladen, auch zu widersprechen. Deswegen stelle ich dir die fiese Frage, die ich bis jetzt jedem gestellt habe, der es gelesen hat. Es sind in der Tat schon ein paar gewesen. Was hat dir denn nicht gefallen?
Bevor ich das beantworte, wollte ich noch dazu sagen, einfach das ist jetzt ein bisschen untergegangen, du beleuchtest auch andere Meinungen.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass der Leser quasi einfach einen Monolog von Robert Polers entgegengesetzt bekommt,
nee.
Sondern du setzt dich ja schon auch auseinander mit anderen Meinungen.
Das ist richtig.
Und das ist jetzt für jeden was dabei, auf Deutsch gesagt. Ja. Was mir nicht gefallen hat, ist, das ist schwer zu sagen eigentlich. Also es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Wenn es überhaupt, dann ist es so, dass ich mich am Anfang in den Stil reinfinden musste. Erstmal, was aber bei jedem Buch eigentlich so ist. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es quasi in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Und es ist, was aber eigentlich positiv ist, aber da musste ich mich trotzdem erstmal reinfinden. Es ist eher geschrieben wie wir uns unterhalten zum Beispiel auch. Ja? Also es ist jetzt keine Umgangssprache dabei in dem Sinne, aber es ist, ich sage jetzt mal, leicht.
Es ist
so, dass man es gerne liest.
Das freut mich, dass du das so wahrnimmst, weil...
Wie soll ich das sagen? Also dem einen oder anderen ist es vielleicht auch ein bisschen zu salopp an vielen Stellen, kann ich mir vorstellen.
Das nehme ich gerne in Kauf, weil der Anspruch war ja, und deswegen freut mich das, dass du das so sagst und dass es dich aber eben auch dabei gehalten hat, der Anspruch war ja, ein Buch zu machen, was Wissen vermittelt, ohne Knochen trocken zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe im Buch, aber mindestens auf dem Klappentext ist es, glaube ich, so. Ich habe zum Teil natürlich für die Recherche so das ein oder andere Buch gelesen, und je mehr ich gelesen habe, desto langweiliger wurde mir, weil natürlich die Fakten sich dann auch oft überschneiden und du liest oft dasselbe und dann aber in so einem knochentrocken wissenschaftlichen Geseier, was jetzt vielleicht abwertender klingt, als ich es meine, aber jeder, der einfach sich schon mal durch Fachliteratur durchgequält hat, weiß, wovon ich spreche. Und die Idee war ja im Prinzip, Leute für das Thema zu begeistern und eben nicht nur, sagen wir mal, eben trocken Fakten aneinander zu reihen. Und deswegen ist dieser kolloquiale Stil, den ich gewählt habe, schon Absicht, weil ich das auch selber erfahren habe, als ich mich, wir haben ja vor ein paar Monaten, mittlerweile vielleicht sogar vor einem Jahr oder einem guten Jahr, mal drüber unterhalten, dass ich wahnsinnig viele Finanzbücher gelesen habe in der Zwischenzeit, um mich damit zu beschäftigen und so ein bisschen mein Zeug so in den Griff zu kriegen. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass es wirklich Schreibstile gibt, und dazu gehört eben dieser eher kolloquiale Stil, der mich wirklich beim Lesen auch dranhält, der mich auch irgendwie motiviert, weiterzulesen. Während ich eben diese rein wissenschaftlichen Dinge, das kann ich, also ich komme da schon durch, aber das macht in der Regel irgendwie keinen Spaß. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, dann versuche ich das doch auch eher quasi in einem, ich sag mal, eher umgangssprachlicheren Ton zu fassen, ohne jetzt dabei, sagen wir mal, zu salopp zu werden. Ja, also es kommt da jetzt nicht Arschkacke Wurst drin vor, aber sagen wir mal, es hat schon den Anspruch, ein bisschen eine freundlichere Ansprache zu haben insgesamt.
Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Also es sind keine umgangssprachlichen Wörter dabei. Also das ist schon hochsprachlich, aber eben der Ausdruck ist eher, wie du schon sagst, kolloquial. Und genau, das mag für manche befremdlich sein. Also das ist vielleicht das Einzige, aber das ist eigentlich ja für mich kein, ja, wie soll ich sagen, also ist ja eigentlich nichts Negatives in dem Sinne. Und also, ansonsten muss ich sagen, ich habe es auch nicht mit dem Mindset gelesen, da was Negatives zu finden, sondern einfach, ich habe es einfach gelesen. Ja.
Das ist ja schön. Also das nehme ich ja so mit. Es gibt aber bestimmt auch Leute, die sagen, so, jetzt gucke ich mir das mal an und verschränken die Arme und lesen. Es ist aber auch völlig in Ordnung. Also warum ihr das lest, mit welcher Motivation, ist okay. Und es möge jedem das geben, was er darin sucht.
Also was ich noch sagen will, zwei Sachen dazu. Erstens, ich bin ja selber mit mir und den Chören, die wir jetzt in nächster Zeit, also mit dem Kollegium, habe ich ja hier schon gesagt, auch im Umbruch. Ja, das ist ja bekannt, soweit ich weiß. Haben wir darüber schon geredet, gell?
Ja.
Ich habe es zumindest unserem Chor gesagt. Insofern, also es ist kurz zusammengefasst, ich werde im März auch ein bisschen viele Aufgaben abgeben, weil es mir privat und beruflich, sonst, ich kann mich dem nicht mehr so widmen, wie es für den Chor gut ist. Und da macht man sich, wenn man so ein Buch liest, natürlich auch nochmal seine Gedanken, ob man auf dem richtigen Dampfer ist, weil doch da auch sehr viel drin steht. Jetzt komme ich gleich zum Zweiten, was wirklich für so einen Chor, gerade wenn er jung ist, aber auch wenn es schon seit 30 Jahren gibt, wichtig ist. Und vor allem nicht nur für die Chorleitung, sondern auch für die Mitglieder. Weil jeder muss wissen, und das ist eben wirklich entscheidend. Jeder muss wissen, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen seit 2 Wochen aufgenommenes Chormitglied bin ich für diesen Chor enorm wichtig. In jeglicher Hinsicht. Selbst wenn ich, wie du schon geschrieben hast, selbst wenn ich vielleicht nicht die allerbeste und erfahrenste Stimme habe, bin ich eine wichtige Stimme. Und das ist, was viele Leute, also das ist eigentlich das, was ich aus dem Buch vor allem mitgenommen habe. Ja, und das ist, jeder nimmt ja was anderes mit, aber ich denke, es schadet viel nicht, sich damit zu befassen mal, weil es ist auch nicht lang, ich habe das in 1,5 Stunden geschafft, ja, und ich bin kein schneller Leser, und es ist auf jeden Fall keine vergeudete Zeit.
Das lasse ich mal so stehen und an der Stelle beenden wir die Dauerwerbesendung jetzt mal, sonst kriege ich, glaube ich,
ich würde es jetzt nicht als Werbe, als würde es jetzt nicht als Werbung bezeichnen. Das ist einfach so, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet. So.
Was ja schön ist. Mich freut es tatsächlich, weil das Feedback bisher wirklich in die Richtung geht und man tut ja Sachen jetzt nicht aus der Motivation heraus, gefallen zu wollen, aber man freut sich trotzdem, wenn die Dinge, die man tut, irgendwie gut rezipiert werden. So.
Also das ist eine Lüge vor dem Herrn, dass man nicht Sachen macht, um gefallen zu haben. Natürlich, das ist auch wichtig.
Aber es ist jetzt nicht also der
Haupttreibende. Es ist nicht so, dass das ein Nebeneffekt ist.
Es ist nicht das Haupttreibende. Ne? Also natürlich ist es nicht. Kannst du sagen,
hast du recht.
Wer sich ins Rampenlicht stellt, der kriegt schon auch gern Applaus. Fair enough, so, sehe ich auch so.
Genau, das wollte ich sagen.
Um es mal platt zu formulieren, wenn es mir nur um Applaus ginge, dann hätte ich auch weiter singen können. Dann hätte ich kein Buch rausgeben müssen.
Ja, richtig. Dafür ist es viel zu viel Arbeit.
Es ist auch einfach unbekanntes Terreux, wie manche sagen, aber es heißt ja. Terrain. Ja, also du machst dich ja immer ein bisschen nackig, wenn du solche Sachen machst, weil natürlich die Leute und auch völlig zu Recht das manchmal auch erstmal mit gerümpfter Augenbraue oder Nase oder verschränkten Armen sind und so, was hat er ein Buch geschrieben, warum das? Und man hat da schon erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, ich will nicht sagen Vorurteile, aber zumindest Ressentiments abzubauen mit so einer Geschichte. Das meine ich mit, man macht das jetzt nicht primär um zu gefallen, sondern es ist schon so, dass man sich dann auch die Meriten erstmal erarbeiten muss.
Und da wird sicher auch noch ein Weg zu gehen, würde ich sagen. Also vor allem, was jetzt die Vorurteile betrifft, das ist nun mal so.
Letztlich ist das sogar bei meiner CD so gewesen. Also auch da gab es Leute, die sich gefragt haben, muss der jetzt eine CD rausbringen? Wie gesagt, das ist zweitrangig. Ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich will das machen, weil das Repertoire das verdient. Und dann gibt es halt die Leute, denen gefällt das, und es gibt Leute, denen gefällt das nicht, und das ist halt so im Leben. Ja. Wenn man, ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, aber wenn man die Fahne in den Wind hängt, dann muss man damit rechnen, dass sie immer nach links und nach rechts weht.
So, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Das Einzige, was ich mich noch frage, ist, ob das wirklich Terrain, Terreux oder Teriyaki heißt.
Teriyaki ist sehr lecker. Terreux sehe ich hoffentlich in meinen Flitterwochen und Terrain ist aber das, was wir meinen, glaube ich.
Ich glaube auch, ja. Aber unbekanntes Teriyaki ist auch nicht verkehrt. Es ist entweder ein guter Folgentitel oder man lässt es einfach so stehen.
Nee, ich würde es so stehen lassen, weil ich habe noch einen Folgentitel.
Erzähl mal.
Meine mir Versprochene hat wieder gekocht, also im Sinne von verbal gekocht, was einen Folgentitel angeht. Ich muss bloß mal gucken, dass ich das jetzt hier nicht falsch erzähle. Denn wir unterhielten uns gestern und am Rande ihrer Blutabnahme, die gestern stattfand, ist ihr Arm so schwer geworden, dass wir irgendwie darauf kamen, dass sie quasi im Moment ein Vogel mit nur einem Flügel ist, also quasi ein Einflügelvogel.
Ein Einflügelvogel?
Das ist im Prinzip, also im Flugzeug, das würde dann, wenn es überhaupt in die Luft käme, dann nur um den Kreis fliegen und der Einflügelvogel, der fliegt halt auch nur im Kreis, das ist ganz klar. Wir haben schon überlegt, ob man dann vielleicht ein gutes Kinderbuch draus machen kann. So nach kein Ohrhasen und zwei Ohrküken kommt jetzt der Einflügelvogel.
Also wenn das ein besonders empathischer Vogel ist, dann ist das ein einfühlsamer Einflügelvogel.
Boah, das ist... Eieiei.
Und ich glaube, das ist dann heftig, ja. Und wenn der auch noch dann... Und wenn der noch irgendwo hinfliegt, dann ist es noch schwieriger. Oder wenn der schon unterwegs war. Das ist dann nämlich ein einfühlsamer Einflügelvogel flog davon.
Eieiei. Also, ihr seht, man kann dieses Spiel endlich spielen, aber ich finde, der Einflügelvogel ist eigentlich ein schöner Folgentitel.
Ja, aber wirklich, sag mal, der einfühlsame Einflügelvogel flog davon.
Der einfühlsame Einflügelvogel flog davon. Also das flog hinten raus
gar killt. Nicht.
Ja, das ist.
Das killt wirklich, weil du vorher Vogel sagen sollst. Ja. Und da ist auch ein G dabei.
Super. Und jetzt sag's mal dreimal hintereinander, Herr Stett. Dreimal schnell hintereinander.
Also, der einfühlsame Einflügelvogel flog davon. Der einfühlsame Einflügelvogel flog davon. Und jetzt darf man keine Pause machen. Der einfühlsame Einflügelvogel flog davon. Das ist gar nicht so einfach.
Sehr gut.
Echt nicht, also muss nicht man sich schlecht. Wirklich, wenn man da Da muss man sich konzentrieren.
Nicht schlecht. Ja, also wenn es da Familien gibt, die sagen, wir haben Bedarf an Kinderbüchern, dann sagt man, dann schreiben wir gleich das nächste, machen wir gleich noch hinterher, machen wir noch ein Kinderbuch draus. Aber haben wir auf jeden Fall gestern einen fiesen Lachanfall drüber geschoben, weil die Vorstellung, so ein im Kreis fliegender einflügliger Vogel, das ist übrigens auch nicht deutlich besser zu sprechen, einflügliger Vogel, aber egal, war irgendwie eine witzige Vorstellung. Herr Stett, wir sabbeln schon seit einer halben Stunde und wir haben noch keine Kategorie abgerockt. Deswegen, deine drei Tipps gegen Hitze aus gegebenem Anlass.
Gegen Hitze habe ich nichts. Also das ist wirklich schwierig, weil die ist ja da.
Du weißt,
also das Einzige, was man machen kann, ist weniger Auto fahren, weniger fliegen, also sagen wir mal Transport, weniger Kriege. Und bewusst konsumieren.
Und der Amacord Music and Nature Foundation immer mal eine Spende zukommen lassen.
Ja. So.
Gut, aber was tust du denn
erstmal gegen Hitze?
Gegen körperliche Hitze.
Also wenn mir warm ist.
Ja, wie jetzt. Also ich meine, spätestens jetzt wird es ja schwierig, noch mehr auszuziehen.
Richtig. Also es ist so, dass ich vorhin, als ich zurückkehrte, musste der Körper erstmal wieder abkühlen, weil er ist natürlich heiß gelaufen. Ja, die Muskeln haben natürlich Wärme erzeugt und draußen war es warm. Das heißt, richtig abkühlen konnte er nicht. Ja. Das heißt, ich bin dann hier reingekommen und warten ist Option Nummer 1 gewesen in diesem Moment. Ja. Das kann man natürlich nicht, wenn man nicht heiß gelaufen ist, weil ich wusste, es wird besser. Ja. Wenn man aber weiß, man sitzt rum und schwitzt sich die Hucke ab, ist es was anderes. Ja. Ich gehe jetzt von Letzterem aus. Man sitzt rum und schwitzt sich die Hucke ab. Punkt Nummer 1, was Warmes trinken. Alle sagen, bist du bescheuert, aber das ist wirklich, das hilft viel, viel mehr, als was Kaltes zu trinken. Das Kalte, das hält 5 Minuten und dann schwitzt man, weil der Körper diese Kälte wieder, also da wird man wärmer danach, weil der Körper Wärme produzieren muss, um diesen Temperaturunterschied auszugleichen. Andersrum hilft man dem Körper quasi auch von innen heraus die Abkühlmechanismen zu fördern. Ja. Also kein heißer Tee in dem Sinne, aber so quasi ein Tee, der in einer Stunde steht oder so. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, der so vielleicht 50 Grad hat oder vielleicht 40 vielleicht. Ja. Das hilft besonders. Auf jeden Fall nichts Kaltes. Eine lauwarme Dusche hilft auch. Mache ich dann meistens so, dass ich mir erstmal warm dusche und dann so nach und nach die Temperatur runterstelle. Weil ansonsten hast du wieder das Gleiche wie bei dem Tee. Und was auch hilft, ist tatsächlich ausruhen. Ja, das sind die Sachen, die ich hier machen kann. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, geht man ins Freibad. Ja, das hilft natürlich auch. Einfach ins Wasser gehen, das kühlt enorm ab. Ja, und ein Eis essen hilft natürlich auch, wenn man die Möglichkeit hat und das vertragen kann. Aber das ist dann wieder das Gleiche, da wird es einem hinterher auch wieder warm.
Das wollte ich aber gerade sagen.
Was natürlich auch sensationell geil ist, ist, wie ich schon gesagt habe, ein kaltes Getränk ist einfach toll.
Ja.
Ja, das hilft zwar nicht, aber es ist toll.
Aber das wollte ich gerade sagen, wenn du als Profi-Römer jetzt nicht noch mit dem Eis um die Ecke gekommen wärst, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber ja.
Also, ach so, was überhaupt auch hilft, ist am Strand langlaufen. Wenn man die Möglichkeit hat.
Das hilft immer, ja.
Da ist also quasi
immer
Botten ausziehen und mit einem blanken Flossen, also mit einem Barfuß, am Strand direkt an der Wasserbrandung entlanglaufen.
Oder wie es unser Opa und unser Vater immer sagt, Barbsbänisch.
Barbsbänisch, ja. Nee, mit einem blanken Botten.
Ne? Genau. Damit solltet ihr doch auf jeden Fall über diese Hundstage kommen. Ich denke mal, es wird dann auch sicherlich zwischendurch immer wieder abkühlen. Morgen spielt Deutschland schon wieder. Herr Stett, das geht wahrscheinlich an dir vorbei, so wie ich es einschätze.
Verzeihung, ja, tatsächlich.
Lass alles raus. War das ein Fellball? Bist du zur Katze mutiert?
Nee, das war so ein halbes Gnocchi. Gnocco.
Ein Gnocco. Genau, also morgen spielt Deutschland wieder, toi 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 und Hals- und Stimmbruch, ihr wisst, wie es ist. Und ansonsten ist am Sonntag unser Konzert. Ja, das wird vorbei sein, wenn ihr diese Folge hört, aber wir gehen davon aus, es wird sehr gut gewesen sein. Übrigens eine seltene Tempuskonstruktion. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Meine Empfehlung wäre wirklich, bleibt, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei Mittagshitze drin. Ja, setzt euch dem nicht aus, wenn es nicht sein muss. Und ich überlege, ob ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes erzählen.
Verdammte Axt. Überleg mal, ich wollte nämlich auch noch was erzählen.
Dann los.
Und zwar habe ich vorhin was an meinen Bremsen repariert am Fahrrad. Und dafür habe ich mir eine schattige Stelle gesucht, die eben nicht mitten in der Stadt ist, weil das da eben so irrsinnig heiß ist. Ich bin dafür extra ein paar Meter gefahren, so 100 Meter, 150 Meter, dass ich dann im Schatten außerhalb dieser Stadt war. Ich bin direkt am Rand und dann auf so einem Feldweg war, wo ein bisschen schattig war. Und das ist aber auch eine Spaziergehstrecke von einigen. Jedenfalls habe ich dort halt die Reifen aufgepumpt und was an meinen Bremsen repariert, was ich schon lange machen wollte. Und es ist so, dass da mindestens, es sind drei Leute stehen geblieben und haben gefragt, ob ich Werkzeug brauche. Sie wohnen direkt da vorne, sie haben ganz viel. Ja, es ist meine Begegnung der Woche.
Das war sehr schön.
Und ja, und auch angehalten hat tatsächlich ein Gartenbaufahrzeug. Also die haben in der benachbarten Garten Anlage irgendwas gemacht und hatten natürlich, haben irrsinnig viel Werkzeug dabei. Also auch solches Zeug, dieses Transportable, was man da halt genau braucht bei Fahrrädern. Und haben auch angehalten gefragt, ob ich alles habe. Sie haben hinten genug dabei, falls mir was fehlt oder so. Und da habe ich, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich selber mache das aber auch so. Wenn ich Werkzeug dabei habe. Ja, und wenn ich eine Fahrradtour mache, habe ich eigentlich immer was dabei. Auf der Arbeitsstrecke habe ich in der Regel nichts mit. Aber sonst halte ich auch immer an. Aber trotzdem habe ich nicht damit gerechnet.
Aber also das ist sehr schön, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, vor allem ist sie genau lang genug gewesen, um das kurze Standbild, was ich von dir hatte, zu überbrücken. Aber ich habe ja mitgekriegt, worum es ging. Von daher schön, dass sich Deutschland dann doch hin und wieder noch geholfen wird und dass es immer noch Menschen gibt, die mal nach links und rechts gucken. Das ist doch sehr fein. Mir ist in der Zwischenzeit auch wieder eingefallen,
das war total toll.
Denn
ah, ja.
Ich habe jetzt mein Hochzeitsoutfit zusammen und vorhin das erste Mal zusammengebaut gesehen. Und ich kann dir sagen...
An dir.
Hä?
An dir?
An mir, ja. Es sieht schon, also... das kann man schon so machen.
Siehst toll aus.
Ja, also würde ich es so von mir nicht behaupten, aber ja.
Also nicht du, sondern das Outfit sieht toll aus. Aber du, einer muss es halt tragen.
Ne? Ja, so ist es. Und in dem Fall fiel das los auf mich. Das liegt schon an der Veranstaltung. Genau, also da bin ich sehr happy, dass ich jetzt da alles zusammengeklaubt habe, was man dafür braucht. Und dass es auch noch zusammen gut funktioniert. Herr Stett, verlieren wir noch sonst noch ein Wort zu letzten Samstag eigentlich?
Zu, nochmal bitte?
Verlieren wir noch ein Wort zu letzten Samstag?
Wozu? Haben wir schon.
Haben wir schon?
Haben wir ja schon gesprochen.
Haben wir schon besprochen?
Ja, wir haben ja letzte Woche...
Ach stimmt, wir haben ja Sonntag aufgenommen. Ja, richtig, genau. Ich erinnere mich. Oh Gott, es ist warm und ich werde älter, man merkt es. Gut, bevor ich jetzt hier euch noch versuche zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache, weil ich mir entfallen ist, dass ich das schon ungefähr 740.000 Mal erzählt habe, würde ich sagen, machen wir den Sack so langsam zu, den heute äußerst heißen Sack. Ich habe noch einen Heinz dabei. Empfehlung habe ich euch um die Ohren gepflastert. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf meine schlaue Liste gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Nee, ich glaube, ich habe alles untergebracht, was ich unterbringen wollte, was sehr schön ist. Herr Stett, hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt?
Nee, mir geht's prima. Ich musste leider den Nagellack entfernen, aber das brannte ein bisschen, aber ansonsten ist alles gut.
Also,
danke.
Sagen wir mal,
ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bitte?
Nee, ich wollte gerade sagen, weil du Nagellack sagst, ich musste mir helfen lassen dabei, weil das wirklich so fest saß, das Zeug. Das war nicht feierlich.
Also, das war richtig gut gemacht. Ja.
Das war für die Ewigkeit eigentlich.
Aber es war richtig gut gemacht.
Ja.
Also ich wünsche euch, dass, bevor ich es vergesse, eine wunderschöne Woche alle. Ja. Seid lieb zueinander und bleibt gesund.
Dem schließe ich mich natürlich an und in Anbetracht aller bald stattfindenden Hochzeiten, die diesen Sommer außer meiner bestimmt auch noch stattfinden, habe ich ein weiteres Gedicht zu Ritter Fips rausgesucht. Und das heißt Ritter Fips und die Diät. Und damit wünschen wir euch dann eine schöne Woche. Ritter Fips und die Diät. Des edlen Ritters Fips Bestreben ging dahin, streng Diät zu leben. Denn er entdeckte dies, stieg ganz er, vom Kopf bis Fuß in seinen Panzer. Nachdem er aß, was sie ihm brieten, dann platzte er aus allen Nieten. Deshalb genoss er ohne frohes Gefühl Gemüse und nur rohes. Wie floss das Wasser ihm zusammen, im Mund sah er ein fettes Lamm. An Suppen dacht er mit Appetit, die er genau wie Pudding mit. Jedoch durch den Entzug des Fetts, der Carbonaten und Koteletts geriet gar bald in Harnisch er und siehe, plötzlich passte er. Schlussfolgerung. Den Harnisch schafft der kluge Mann sich gleich eine Nummer größer an. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.